Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Liebe Freunde von Turned Around, wir sind aus der Sommerpause zurück und freuen uns, dass Sie uns noch nicht vergessen haben. Willkommen zurück bei unserem Podcast. Gut erholt und voll mit sommerlichem Übermut nehmen wir uns direkt zum Start unserer neuen Staffel gleich mal ein ganz großes Thema vor: geopolitische Risiken und strategisches Risikomanagement. Wie Sie es von Turned Around gewohnt sind, wollen wir nicht aus der Vogelperspektive klug daher schwadronieren, sondern ganz konkret herausarbeiten, welche Einschläge genau bedrohen Unternehmen am Horizont. Bei welchen Rohstoffen und Komponenten sollten Unternehmen jetzt dringend ihre Lieferkette diversifizieren? Und was führen eigentlich die Chinesen geostrategisch im Schilde? Unser Scout durch eine unruhige Welt ist Fabian Vetter, COO der Unternehmensberatung Agora Strategy. Das ist eines der wenigen Häuser in Deutschland, das auf dem Feld der geopolitischen Risikoberatung unterwegs ist und damit der ideale Gesprächspartner heute für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Herr Vetter.
Hallo zusammen, vielen Dank, dass ich heute hier Gast sein darf zu diesem wirklich spannenden und wichtigen Thema.
Und beim Thema Risiken führt natürlich kein Weg vorbei an dem großen Risk-Taker aus Bayern, meinem Co-Host, dem CEO Rüdiger Tippe.
Ja, vielen Dank für diese fulminante Begrüßung. Ich freue mich auf den Podcast, den ersten nach der Sommerpause. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema.
Ich habe dich gerade ein bisschen gejuckt. Natürlich Spaß beiseite. Das war mit dem Risk-Taker ein Stück weit geflunkert, Rüdiger. Ich weiß, dass du als langjähriger CEO sehr feine Antennen für Risikomanagement hast. Wahrscheinlich, weil dir in deiner langen Karriere schon so ziemlich alles vor die Füße gefallen ist, was einem Manager an Herausforderungen begegnen kann. Und deine Kernindustrie, die Autoindustrie, ist ja überdies bekannt für die berühmten Linestopper, wenn das Fehlen einer einzigen Komponente die Bänder zum Stillstand bringt. Sag mal, wie oft hast du in deiner Karriere solche Situationen aus erster Hand miterlebt, dass Lieferkettenprobleme gravierende Folgen gehabt haben?
Ja, das war natürlich in der Corona-Krise extrem, reicht bis in die heutige Zeit hinein, aber war auch schon davor in der Finanzkrise schon sehr ausgeprägt. Und das Problem dabei ist ja immer, wie schätze ich das Risiko ein, wie erkenne ich das Risiko? Und bin ich des Öfteren anderer Ansicht als das aktuelle Management vor Ort, weil ich eben der Meinung bin, dass viele Dinge einfach vorhersehbar sind mit einem vernünftigen und professionellen Risikomanagement.
Ob das auch für die berühmten schwarzen Schwäne gibt, das wollen wir heute mal erarbeiten. Und da bin ich sehr froh, Herrn Vetter bei uns im Podcast zu haben. Herr Vetter, mir ist natürlich bewusst, dass jedes Unternehmen andere Lieferketten und unterschiedliche kritische Komponenten hat. Aber trotzdem gibt es ja einige Großrisiken, die so gut wie alle Firmen teilen, beziehungsweise Rohstoffe und Komponenten, die in sehr, sehr vielen Produkten mit drin hängen. Fangen wir deshalb mal mit den großen Risiken an. Wäre ein potenzieller China-Taiwan-Konflikt tatsächlich der schwarze Schwan, der große Resilienztest der deutschen Industrie?
Absolut. Eine Eskalation des Konfliktes zwischen China und Taiwan hätte auf ganz vielen Ebenen ganz unterschiedlich große Auswirkungen. Das betrifft natürlich einerseits im Themenkomplex Rohstoffe den bekannten Bereich der Halbleiter. Hier ist Taiwan immer noch, wie ja auch mittlerweile allgemein bekannt ist, einer der zentralen Zuliefererstaaten, im Grunde in alle Staaten der Welt. Das heißt, das ist ein Komplex, der hier eine große Rolle spielt. Ein anderer Komplex ist sicher auch die Frage, wie eine solche Eskalation dieses Konfliktes, wie auch immer sie auch aussieht. Auch da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen und Szenarien, wie so eine Eskalation auch ablaufen kann. Welche Auswirkungen das auf die Logistikwege und Handelswege in der Region hat. Durch diese Seewege dort, die Taiwan Strait, aber auch anliegende Seewege geht ein Großteil des weltweiten Handels und das hätte unmittelbar sofort Auswirkungen auf diese Handelswege mit natürlich dramatischen Konsequenzen auch für die Unternehmen in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA.
Die große Sorge ist ja, dass gewisse Rohstoffe oder Komponenten überhaupt nicht mehr aus China rauskommen in Form eines Embargos, wenn es zum Konflikt kommt. Herr Vetter, wie dominant ist die Position Chinas denn in den globalen Rohstofflieferketten? Wo haben die Chinesen wirklich einen Hebel, um uns und oder dem Westen ordentlich weh zu tun im Konfliktfall?
Die Rolle Chinas auf dem globalen Rohstoffmarkt ist extrem dominant. Das gilt nicht unbedingt in allen Bereichen für alle Rohstoffe bei dem Abbau von Rohstoffen. Auch da gibt es andere Staaten, die große Mengen an für uns auch kritischen Rohstoffen vorrätig haben. Wo die Rolle Chinas besonders dominant ist, ist bei der ersten Stufe der Verarbeitung. Also ein Beispiel, Graphit, ein Rohstoff, der auch für die Automobilindustrie sehr wichtig ist, der auch für die Batterieproduktion sehr wichtig ist, ist im Grunde ein relativ gut verfügbarer Rohstoff. Den findet man überall auf der Welt. Der Großteil wird zwar auch heute in China abgebaut, ungefähr 60-65%. Aber wenn wir schauen, die erste Verarbeitungsstufe von Graphit, da erreicht der Anteil Chinas ungefähr 90%. Hier muss man auch nochmal unterscheiden, Rohstoffe und verarbeitete, raffinierte Rohstoffe. Aber die chinesische Dominanz ist hier extrem.
Das ist aber eigentlich eine gute Nachricht, würde ich fast sagen. Wenn die Rohstoffe nur in China liegen und sonst nirgendwo sonst, kann man nicht viel machen. Aber Verarbeitungskapazitäten könnte man ja in anderen Gegenden der Welt wieder aufbauen, zum Beispiel im Konfliktfall.
Könnte man tun. Das würde aber, je nachdem, über was wir jetzt sprechen, relativ komplex und aufwendig werden. Also die Verarbeitung von Rohstoffen, Bauxit, Aluminium etc. ist zum Teil extrem energieintensiv und zum Teil auch mit extremen Konsequenzen und Belastungen für die umliegende Umwelt. Solche Verarbeitungskomplexe, Verarbeitungszentren in Europa wieder aufzubauen, wäre möglich. Es wäre aber extrem teuer und es wäre auch problematisch, was die europäischen Umweltstandards betrifft. Und das wäre natürlich auch nicht von heute auf morgen machbar.
Man liest hier und da, dass China für diesen oder jenen Rohstoff Exportbeschränkungen einführt, dann aber auch, dass diese Beschränkungen nach ein paar Wochen oder Monaten wieder fallen. Für mich als Laien ist es schwer zu lesen, was da passiert. Was spielen die Chinesen dafür ein Spiel? Wie schätzen Sie das ein?
Also diese Frage ist natürlich extrem komplex und die kann man jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven angehen. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, die Chinesen haben schon vor über 10 Jahren im Grunde einen strategischen Plan definiert, dass sie für sie strategische Kernsektoren definiert haben, in denen sie in einem relativ überschaubaren Zeitraum 2 Dinge erreichen wollen. Das eine ist die weltweite Technologieführerschaft. Und das andere ist marktbeherrschende Stellung in zentralen Märkten. Und diese Kernsektoren, ungefähr 10, sind im Grunde alles Zukunftssektoren. Dazu zählt die Automobilindustrie im Bereich Elektromobilität. Dazu zählen verschiedene Märkte im Bereich der Energietransformation, Solar-, Windenergie. Dazu zählt Robotik, dazu zählt KI, dazu zählt Quantum Computing. Also Sektoren, die für die Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert von extremer Bedeutung sind. Und in diese Bereiche haben die Chinesen extrem viel Ressourcen reingebuttert. Und man sieht hier auch jetzt schon die Auswirkungen. Gerade im Bereich Energietransformation, Solar sind sie im Grunde die dominierende Macht, an der keiner vorbeikommt, auch in Europa. Bei Wind werden sie es in Kürze sein. Und die Rohstoffe, die China in den letzten Monaten, ganz aktuell das Beispiel Antimon, wo seit 1. September Exportbeschränkungen gelten, aber davor eben auch Graphit, Germanium, Gallium, sind im Grunde alles Rohstoffe, die in diesen Sektoren eine zentrale Rolle spielen. Und die Chinesen spielen natürlich mit diesen Abhängigkeiten und setzen auch in diesem Spiel diese Stiche in Richtung Westen, um eben zu zeigen, dass sie hier einfach auch die dominante Macht sind. Sie haben richtig gesagt, die Auswirkungen waren bisher überschaubar, aber da gibt es natürlich auch unterschiedlich lange Hebel, die die Chinesen bedienen können bei der Umsetzung von diesen Exportbeschränkungen.
Hier in Deutschland, wenn wir uns dieses Thema anschauen, sprechen wir eigentlich immer über das Thema Solar. Sprich, wenn die Chinesen keine Module mehr liefern, können wir die Energiewende erstmal vergessen ein Stück weit. Und auf das Thema Autoindustrie, wo Komponenten fehlen und dann die Linestopper sind. Jetzt gibt es natürlich noch viel mehr Industriezweige in Deutschland. Was für Branchen oder Produktgruppen sind Ihrer Meinung nach denn unterhalb dieser beiden Frontrunner besonders anfällig gegenüber möglichen Embargos aus China?
Also besonders anfällig gegenüber dieser Exportbeschränkungen sind Sektoren, Branchen, die sich in irgendeiner Form mit diesen Zukunftssektoren beschäftigen. Entweder in diesen Sektoren angesiedelt sind, Luftfahrt, Raumfahrt, alles, was mit Digitalisierung, KI, Technologisierung zu tun hat, die sind dafür besonders anfällig. Und die sind auch besonders anfällig, wenn man jetzt mal eine Ebene drüber geht und den reinen Blick auf China etwas weitet, und sich diesen doch für die Weltwirtschaft zentralen Großkonflikt zwischen den USA und China anschaut, dann hat man ja schon unter Trump 1 gesehen, dass ein Mittel der Wahl ist, dass man eben Sanktionsregime errichtet, dass man mit Zöllen arbeitet, auch damit mit verschiedenen Arten von Handelsbarrieren, Handelsbeschränkungen. Und diese Instrumente werden sich vor allem auf diese Rohstoffe, auf diese Produktgruppen beziehen. Natürlich mit Auswirkungen auch auf andere Branchensektoren, die da auch nur am Rande mit zu tun haben. Ich habe erst kürzlich mit einem Unternehmen zusammengesessen, das sich im Bereich der Werkzeugproduktion bewegt. Ein relativ klassischer Bereich, der jetzt wenig zu tun hat mit Rohstoffen, die sich in diesen Zukunftsfeldern bewegen. Aber auch da spielt bei Vorprodukten Graphit zum Beispiel eine große Rolle. Und wenn ich jetzt Graphitbeschränkungen errichte und da auch möglicherweise die Zügel auch aus chinesischer Sicht immer enger ziehe, dann sind da mit diesen Seiteneffekten eben auch andere Branchen betroffen, die sich in Märkten bewegen, die jetzt von diesen Zukunftsfeldern in Anführungszeichen noch relativ weit weg sind.
Ich habe mal eine kurze Frage dazu. Also gerade so angesichts dieser strategischen Kontrolle über bestimmte Rohstoffe frage ich mich, ob denn internationale Handelsabkommen oder multilaterale Organisationen dabei unterstützen können, Unternehmen, hiesige Unternehmen in der globalen Lieferkette vor diesen Risiken zu schützen. Das ist mal das eine. Und die andere Frage, die ich mir stelle, wie realistisch ist es denn überhaupt, dass China Exportbeschränkungen auf bestimmte Rohstoffe als wahres Druckmittel, das haben sie ja bis heute noch nicht getan, das war ja immer so ein Säbelrasseln, aber dass sie das tatsächlich als wahres Druckmittel im geopolitischen Wettbewerb einsetzen?
Sehr berechtigte Frage. Vielleicht zu der ersten Frage. Ich glaube, dass internationale Handelsabkommen, bilaterale Abkommen, aber auch Freihandelsabkommen hier eine wichtige Rolle spielen können, um Risiken zu minimieren. Wenngleich man aber auch sagen muss, dass wir im Grunde einen globalen Großtrend erleben, dass diese Wirtschaftsabkommen bilateraler Art, multilateraler Art im Grunde immer stärker unterminiert werden von politischen Interessen einzelner Länder. Das heißt, bestes Beispiel, die WTO. Die WTO ist im Grunde tot und China, aber auch die BRICS-Staaten als ein Zusammenschluss von Staaten, deren Interessen sich zumindest teilweise auch gegen die des Westens richten, arbeiten ja auch langfristig an einer Weltordnung, die eine ganz andere ist als die, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Also das ganze IWF-System, das ganze Weltbanksystem sind ja im Grunde Systeme, die durch den Westen immer noch dominiert werden. Und die Chinesen an der Spitze, aber auch andere Staaten, andere Nationen arbeiten daran, parallele Systeme aufzubauen, die irgendwann mal diese immer noch dominanten westlichen Systeme ersetzen. Wir erinnern uns zurück an die Diskussion, die es gab nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, als auch die Sanktionen eingeführt worden sind im Bereich SWIFT, also im Bereich Zahlungsverkehr. Da hat es Russland relativ schnell geschafft, auch andere Möglichkeiten zu finden, um Zahlungen abzuwickeln. Ein anderes Beispiel ist die weltweit geltenden ISO-Normen, wo auch das DIN-Institut in Deutschland ja Mitglied ist. Das sind immer noch die maßgebenden Industrienormen auf der Welt. Aber auch hier arbeitet China und auch andere Länder stark daran, ein paralleles System aufzubauen. Momentan noch darauf fokussiert, im Rahmen des bestehenden ISO-Systems dominanter zu werden, aber auch langfristig hier einfach Systeme zu entwickeln, Strukturen zu entwickeln, die nicht mehr in westlicher Hand verallgemeinert liegen. Von daher zu der Frage, ja, Freihandelsabkommen, bilaterale Wirtschaftsabkommen sind ein Mittel. Das macht auch Taiwan ganz extrem, ganz bewusst, ist auf der Suche nach Partnern auch im südostasiatischen Raum, auch auf der globalen Ebene, um eben diese Freihandelsabkommen abzuschließen, um bestehenden beizutreten, ist ein Mittel, um Risiken zu minimieren. Aber es unterliegt diesem Trend einer globalen Weaponization of everything, wie die Amerikaner das nennen. Und zu Ihrer zweiten Frage, was die Chinesen oder inwieweit die Chinesen hier auch wahrscheinlich gegen ihre eigenen Interessen agieren würden, wenn sie die Zügel in Anführungszeichen auch bei den Exportbeschränkungen enger ziehen. Auch das ist natürlich Teil einer, das heißt natürlich, aber auch das ist Teil einer sehr langfristig angelegten Strategie Chinas, die daran arbeiten, dass sie irgendwann mal, das wird auch nicht mehr so lange dauern, im Grunde nicht mehr darauf angewiesen sind, das Know-how zu importieren, sondern die Technologie im eigenen Land zu entwickeln. Und da wird es irgendwann einen Tipping Point geben, in dem die Abhängigkeit Chinas von Importen nach China im Vergleich zu der Relevanz Chinas für uns möglicherweise in ein so großes Ungleichgewicht gerät, dass die Chinesen, wenn sie eben dann auch tatsächlich mal die Exportbeschränkungen so hart anziehen, dass es uns auch wirklich trifft, dass dann auch die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft selbst eben nicht mehr so stark sind wie jetzt. Jetzt ist China selbst in einer wirtschaftlichen Krise. Das sieht man in verschiedenen Märkten, dass einfach die inländische Nachfrage Chinas sehr gering ist und sie deswegen einfach auch alle Produkte auf den Weltmarkt zu Dumpingpreisen schießen, weil die Nachfrage in China so gering ist, dass die Weltmarktpreise darunter extrem leiden.
Rüdiger, mich würde mal interessieren, ob die Auseinandersetzung mit solchen potenziellen Großrisiken, den Black Swan-Risiken, in eurer Praxis als Turnaround Task Force überhaupt eine Rolle spielt?
Immer mehr. Es war in der Vergangenheit noch nicht so stark ausgeprägt, aber wir sehen es schon sehr häufig, dass sich das Management, und das ist ja sehr erfreulich, schon im Vorfeld mit gewissen Szenarien auseinandersetzt. Also gerade insbesondere was China und den US-amerikanischen Markt angeht. US-amerikanischer Markt mit Bezug auf die Neuwahlen. Was passiert, wenn welcher Präsident zum Zuge kommt? Und das sind so Szenarien, wo wir auch schon mitgearbeitet haben. Das mehrt sich auffallend.
Herr Vetter, was für Vorgehensweisen würden Sie denn Unternehmen in Sachen Management von geopolitischen Risiken konkret empfehlen?
Also der mit Abstand wichtigste Schritt, den wir jedem empfehlen und an dem wir auch im Grunde auf breiter Front arbeiten, ist die eigene Informationsbasis zu entwickeln und auszubauen. Also sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wo eigentlich meine Risiken ganz konkret sind. Wo sind meine Produktionsstandorte? Was sind meine wichtigsten Zulieferer? Was sind meine wichtigsten Absatzmärkte? Und was sind eigentlich die geopolitischen Risiken, die mit dieser Marktstruktur, Unternehmensstruktur, die ich als Unternehmen habe, verbunden sind? Das ist, würde ich sagen, der mit Abstand wichtigste und der erste Schritt.
Ich genauso.
Und der zweite Schritt, der damit auch eng zusammenhängt, ist, sich Transparenz zu verschaffen. Da bin ich auch selbst mittlerweile nicht mehr so stark, weil ich jetzt fast schon gewöhnt bin. Aber zu Beginn, als wir sehr stark damit angefangen haben, auch Lieferketten zu analysieren hinsichtlich ihres geopolitischen Risiko-Exposures, das hat extrem an Fahrt aufgenommen, kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Was wir immer wieder feststellen ist, die Unternehmen haben im Grunde überhaupt gar keine Ahnung, wo ihre Produkte herkommen. Teilweise reicht das bis auf die Tier-1-Ebene. Die wissen zwar, wo mein Zulieferer seinen Kreditorenstandort hat, aber sie wissen nicht, wo Produktionswerke des Zulieferers liegen. Sie wissen nicht, wo der entsprechend seine Rohstoffe herbekommt. Es gibt irgendwann eine Grenze. Ich kann meine Lieferkette nicht vollständig transparent machen. Aber dass ich anfange, mich darüber bewusst zu machen und Informationen einhole und transparent schaffe über meine Lieferkettenrisiken, das ist, glaube ich, der zweite Punkt.
Wie weit würden Sie denn da empfehlen, runterzugehen, gerade wenn wir jetzt die verschiedenen Zulieferer-Layer anschauen? Tier 1, sagen Sie, klar, ist zu wenig. Bis zu Tier 3, Tier 4, den letzten Komponentenlieferanten, wo ist die gesunde Mitte?
Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, über was für ein Unternehmen wir hier sprechen. Also im Automobilbereich, die OEMs, die großen, die haben extrem komplexe Lieferketten. Da würde ich mich natürlich Tier 1, 2, 3, steht außer Frage, aber da würde ich mich eher auf bestimmte Werkstoffgruppen, Produktgruppen, Rohstoffgruppen konzentrieren und versuchen, anhand derer und einer dahinterliegenden Priorisierung für meine eigene Produktion, anhand derer versuchen, die Lieferkette so weit wie möglich zu durchdringen.
Nehmen wir mal an, eine Unternehmensführung hat sich diesen präzisen Überblick verschafft, über den wir gerade sprechen, und festgestellt, dass gewisse Rohstoff- oder Komponenten potenzielle Killer in ihrer Lieferkette sind und vielleicht auch solche, die man einfach partout nicht diversifizieren kann, zum Beispiel, weil diese Rohstoffe nur in Russland oder China liegen oder weil es global nur ein oder zwei Supplier gibt. Was würden Sie denn in so einer Klemme Ihren Unternehmenskunden empfehlen, was man machen kann, um diese Risiken zumindest langfristig zu mitigieren?
Also langfristig gibt es aus meiner Sicht vor allem zwei Felder, in denen ich meine Aktivitäten verstärken kann. Das eine ist der Punkt, Stichwort, das immer wieder fällt, mittlerweile so ein Buzzword geworden ist, Diversifizierung. Aber es trifft einfach weiterhin zu. Ich muss versuchen, meine Lieferkette zu diversifizieren und gerade bei kritischen Rohstoffen, soweit das möglich ist, es ist auch nicht immer möglich, eben parallele Lieferketten aufzubauen. Möglichst voneinander unabhängige Lieferkettenstrukturen aufzubauen und Backup-Optionen zu entwickeln.
Wenn das nicht möglich ist?
Wenn das nicht möglich ist, dann ist ein Punkt, der sicherlich auch nicht morgen möglich ist, aber der auf langfristige Sicht mich deutlich resilienter macht, der Bereich Recycling-Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ich baue mir ein System auf, wie ich noch stärker, als es jetzt schon passiert, Produkte recycle und auch damit entsprechend dann auch meine Rohstoffe generieren kann. Und der zweite Punkt natürlich auch im Bereich R&D, das heißt, Technologie voranzutreiben, Entwicklungen voranzutreiben, die diese Rohstoffe substituieren. Das heißt, ich brauche die irgendwann nicht mehr. Das sehen wir ja auch schon im Bereich Batterieproduktion. Da gibt es mittlerweile ein großes Feld, wo Batterien entwickelt werden, die Lithium nicht mehr benötigen, sondern die auf anderen Salzen, ähnlichen chemischen Prozessen basieren. Das ist natürlich kein Feld, das jetzt nächste Woche abgeschlossen ist. Aber langfristig ist das wahrscheinlich mit am erfolgversprechendsten.
Da sind wir beim Thema Produktdesign. Rüdiger, wir hatten da vor ein paar Monaten zusammen auch darüber gesprochen im Kontext des smarten Cost-Cuttings in dem Podcast mit Michael Weiß. Da hast du auch schon gesagt, Produktdesign ist aus deiner Sicht ein sehr, sehr sinnvoller Weg, um Kostenkiller oder Risikopositionen aus den Produkten rauszunehmen. Würdest du es hier in dem Kontext auch präferieren oder empfehlen?
Als Alternative auf jeden Fall, ja, wenn ich mit anderen Maßnahmen nicht durchkomme. Ich wollte mal ganz kurz was zu den eingangs von Herrn Vetter genannten Risikoanalyse und Bewertung sagen. In der Automobilindustrie ist es aus meiner Sicht schon relativ gut durchgetaktet. Also die OEMs beispielsweise wissen schon relativ gut Bescheid, auf welchen Ebenen was passiert. Das Problem, wo wir immer darauf stoßen, ist, dass die Unternehmen sich fragen, wie realistisch es ist, dass sie solche Risiken frühzeitig und umfassend überhaupt erkennen. Und dann komme ich wieder auf den eigentlichen Punkt des Risikomanagements, was halt in vielen Unternehmen, auch bei den OEMs, nicht bis zum letzten Punkt durchdacht ist beziehungsweise funktioniert. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da eingangs nannten. Erstmal die Datenbeschaffung, Datenbewertung. In dem Zuge dann die frühzeitige Risikoanalyse und Bewertung. Das ist der alles entscheidende Punkt. Und da kann ich dann sehr viel daraus ableiten als Gegensteuerungsmaßnahmen. Sie haben die Diversifizierung der Lieferketten genannt. Damit im Einklang, welche Hindernisse gibt es dabei? Welche Märkte und welche Anbieter bieten überhaupt realistische Alternativen? Das kann ich ja nur machen, wenn ich vorher diese Bewertung, die Risikobewertung gemacht habe. Und die fehlt in den Unternehmen einfach zu häufig. Da sehe ich großen Nachholbedarf. Alles, was ich in die Planung reinstecke, spare ich mir später in der Umsetzung. Ja, und wenn ich, je besser meine Datenbasis ist, und desto besser ist dann auch meine Risikobewertung.
Ich würde da mal reinkrätschen und ein Gegenargument vorbringen. Rüdiger, da kannst du bestimmt was dazu sagen. Die Opportunitätskosten. Es kostet natürlich viel, viel Geld, verschiedene Lieferanten, alternative Lieferanten aufzubauen, vielleicht bei einem teuren Lieferanten einzubauen, ein Produktdesign zu verändern, mit Grenztechnologien rangehen, während erprobte Technologie wie beispielsweise Lithium oder Rohstoff dann substituiert werden kann damit. Das kostet eine ganze Menge Geld und gerade bei gerade bei Restrukturierungsfällen, wo ihr unterwegs seid, ist Zeit und Geld nicht in Hülle und Fülle vorhanden. Ist Restrukturierung ein Killer von strategischem Risikomanagement?
Ein Killer-Argument. Natürlich. Also ein Unternehmen in Schieflage hat natürlich das Thema Liquidität und Kosten. Wenn das Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, ist der Spielraum für langfristige Investitionen oder strategische Veränderungen oft begrenzt, das ist klar. Von daher ist es legitim zu fragen, wie realistisch es überhaupt ist, dass diese Unternehmen in derartige Maßnahmen investieren können. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mich jetzt nicht darauf versteifen kann. Ja, dann kann ich ja gleich zum Amtsgericht gehen und zumachen. Oder wie bei Conti, die sagen, die nehmen gleich eine komplette Einheit Automotive raus, weil sie nicht in der Lage sind, die zu managen. Das ist ja eine Selbstaufgabe, mehr oder weniger. Mein Ansatz oder unser Ansatz ist ja viel mehr zu sagen, okay, du bist in der Schieflage, das ist verstanden. Gleichwohl gibt es natürlich in der Restrukturierung Quickwins. Mit diesen Quickwins kannst du natürlich auch wieder arbeiten. Und natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in der Restrukturierung ist, dass es in vielen Unternehmen an Flexibilität und Schnelligkeit fehlt, um auf Engpässe zu reagieren. Also ich vergleiche das immer mit Fußballspielen, ja, also dieses schnelle Passspiel, um dann eben die Situation zu lösen und schnell zum Torerfolg zu kommen. Das fehlt. Die Unternehmen sind viel zu sehr verhaftet mit den eingetretenen Pfaden. Das haben wir schon immer so gemacht. Und wie wir gerade vorhin gesagt haben, ja, Liquiditätsengpass bei angeschlagenen Unternehmen ist dann wieder ein Argument, nichts zu tun. Und das ist halt falsch. Und da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt, hier eben anzusetzen. Und denn es gibt immer eine Lösung. Wichtig ist nur der Mental Mindset, ja, dass man einfach auch mal so einen Paradigm Shift macht, ja, dass man einfach mal versucht, völlig anders zu denken. Das ist das Entscheidende und dann kann man auch finanzielle Engpässe überwinden.
Ja, Vetter, wie kontern Sie denn das Argument, wenn Ihnen ein Unternehmer sagt, ich habe 3% EBIT-Marge, wenn ich das alles mache, was Sie mir vorschlagen, sind es bald nur noch 2%, das reicht nicht zum Leben?
Naja, im Zweifelsfall konter ich das damit, dass mir die 3% EBIT-Marge auch nichts hilft, wenn ich in 10 Jahren meinen Laden dicht machen kann, weil entsprechend sich die geopolitischen Veränderungen so auf mein Geschäft überschlagen, dass eben diese Konsequenzen hat. Das ist natürlich völlig zugespitzt. Aus unserer Sicht ist das langfristig ein Bild, das man schon so machen kann. Man muss sehen, diese geopolitischen Veränderungen, diese politischen Veränderungen, die gerade ablaufen und wir als Agora Strategy, wir sind im Grunde jetzt seit 10 Jahren arbeiten wir an diesen Themen. Wir haben 2016 angefangen, 2015 war unsere Gründung. Damals sah die Welt völlig anders aus. Obama war noch US-Präsident und auch die Risikowahrnehmung für diese Themen war eine völlig andere. Einer unserer Gründer, Botschafter Wolfgang Ischinger, ist damals schon durch die Welt gelaufen. Die Welt am Abgrund war sein Slogan. Teilweise wurden wir ausgelacht. Aber jetzt, es sind 9 Jahre, wir sind 9 Jahre später. Das ist so ein kurzer Zeitraum, in der sich so viele fundamentale Dinge verändert haben und die werden sich weiter verändern. Diese Welt, wie es sie vor der Zeitenwende, vor dem Ukraine-Krieg und ähnliches, wie sie es damals gab, die wird es so nicht mehr geben und diese Trends werden sich fortsetzen, verstärken. Von daher ist das zwar zugespitzt mit, ich kann den Laden in 10 Jahren zumachen, aber es ist aus meiner Sicht ein Argument, das eine gewisse Substanz hat. Und ich möchte noch einen Punkt ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Tippel, was natürlich auch wichtig ist und wo in Restrukturierungsprozessen, die ja zum Teil auch damit einhergehen, dass Top-Management-Positionen ausgetauscht werden, was da zentral auch sein kann für langfristigen Erfolg oder langfristige Resilienz im Bereich Geopolitik, politische Risiken, ist die Unternehmenskultur. Weil das ist auch aus unserer Sicht ein wesentlicher Faktor, ob Risikomanagement in dem Bereich erfolgreich ist oder nicht. Ob Sie eine Unternehmenskultur haben, in der die Wahrnehmung und die Sensibilisierung für diese Fragen, für diese Herausforderungen da ist. Und zwar nicht nur beim CEO da ist oder beim Geschäftsführer, sondern dass sie einmal durchgeht durchs Unternehmen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn wir uns Unternehmen ansehen, die das erfolgreich machen, dann sind das immer die Unternehmen, in denen diese Kultur durchreicht bis zu demjenigen oder derjenigen, die am Ende da sitzt und das Teil einkauft. Der muss auch bewusst sein, dass diese Kaufentscheidung vor dem Hintergrund von geopolitischen, politischen Fragestellungen passiert. Natürlich kann die sich nicht in jedem Kauf mit diesen Fragen beschäftigen. Natürlich fehlt ihr oder ihm da auch die Zeit, der Kontext und so weiter. Aber das ist trotzdem eine Frage der Unternehmenskultur und das ist sicherlich auch ein entscheidender Punkt.
Bin ich absolut einverstanden mit der Aussage. Es deckt sich 100% mit unseren Erfahrungen. Und leider ist es halt so, Arbeiter am Band oder im Werk, der kann die Kultur nicht beeinflussen, sondern es geht immer vom Kopf. Und wir stellen halt fest, dass schon im Management oft keine Einheit besteht und keine Harmonie besteht, was die kulturelle Ausrichtung angeht des Unternehmens. Da wird teilweise gegeneinander gearbeitet und das geht natürlich das ganze Unternehmen durch und damit hat man natürlich schon eine Riesenbaustelle, die man nur schließen kann, indem man oben wieder die Harmonie herstellt.
Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Herr Vetter. Ich habe in der Vorbereitung etwas gelesen, was mich fassungslos gemacht hat und würde jetzt gerne mal von Ihnen wissen, ob das eine Internetente war oder ob das tatsächlich der Fall ist. Und zwar habe ich gelesen, dass deutsche Unternehmen beim Bezug von Nickel noch immer fast komplett von Russland abhängig sind. Stimmt das? Kann das sein, 2,5 Jahre nach dem Ukraine-Krieg?
Ja, also das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Die Amerikaner und die Briten haben im Mai diesen Jahres, haben sie Aluminium und Nickel auf die Sanktionsliste gesetzt und haben ihren Rohstoffbörsen in London, in Chicago untersagt, dass sie diese Rohstoffe aus Russland an ihren Börsen handeln dürfen. Die Europäer haben sich diesen Sanktionsschritt bewusst nicht angeschlossen, weil Nickel, aber auch andere Rohstoffe, Palladium, Titan, noch zu einem großen Teil aus Russland kommen. Wenn man sich Nickel anschaut, über die gesamten, es gibt unterschiedliche Nickelarten, wie sie auch deutsche Unternehmen verarbeiten, über die gesamte Nickel-Bandbreite sind wir heute immer noch bei ungefähr 25-30% Anteil, der aus Russland kommt. Bei Titan ist es noch mehr. Bei bestimmten Nickel-Sorten reicht das dann noch stärker auf über 50% der Anteil Russlands. Und das ist natürlich erstaunlich.
Und auch beängstigend, weil der Kreml könnte ja auch mal auf die Idee kommen, uns auch mal ein bisschen zu piesacken. Könnte man das verändern? Ist es einfach nur Faulheit, dass wir da nach wie vor diese Rohstoffe in Russland beziehen? Oder haben die tatsächlich eine Monopolstellung?
Also da kommt so ein bisschen darauf an, über welchen Rohstoff wir sprechen. Nickel kommt im Grunde weltweit vor. Das kann man auch, wenn man möchte, mit geringem Aufwand entsprechend durch andere Zuliefererländer ersetzen. Also Norwegen ist in Europa zum Beispiel ein großes Nickel-Exportland. Ich bin mir selber ein bisschen unschlüssig darüber, warum die Europäische Union hier so zögerlich ist. Die Abhängigkeiten sind natürlich groß und die Aufwände wären da. Aber sie wären eben aus meiner Sicht einfacher zu managen, zu handeln, als im Bereich Gas oder Erdöl, wo wir ja auch weiterhin noch aus Russland beliefert werden. Zwar über Umwege, aber weiterhin.
Ein bemerkenswerter Aspekt des Sanktionsthemas. Danke, dass wir hier auch nochmal kurz drüber sprechen konnten, Herr Vetter. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Gehalt unserer Diskussion, die wir heute hier geführt haben. Rüdiger, wie sieht's mit dir aus? Was gelernt?
Ja, sehr viel gelernt und war hochinteressant und freue mich auf den weiteren Austausch, Herr Vetter.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde dieser Aspekt der Restrukturierung und die Integration von auch geopolitischem Risikomanagement in Restrukturierungsprozesse finde ich total spannend, weil wir wenig überraschend damit nicht allzu viele Berührungspunkte haben, weil Unternehmen in diesen Phasen eben klarerweise andere Prioritäten setzen, als eine geopolitische Beratung zu beauftragen. Aber umso spannender finde ich diese Fragestellungen, wie man auch hier möglicherweise auch mit wenig Aufwand es schaffen kann, diese Risiken auch mit zu integrieren in Restrukturierungsfragen.
Das ist auch nochmal ein Aufruf, sich Gedanken zu machen, auch in der Restrukturierung. Herr Vetter, ich schließe mich Rüdigers Lob und Dank an. Auch von mir herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben.
Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass ich hier nicht alle Fragen gestellt habe, die Sie bewegen, sprechen Sie unseren heutigen Stargast einfach im Nachgang direkt an. Herr Vetter, ich packe Ihre E-Mail-Adresse in die Shownotes. Einverstanden?
Natürlich. Ich freue mich auf Kontaktaufnahmen.
Und wie Sie festgestellt haben, ist tatsächlich auch mit einer Antwort zu rechnen, einer konkreten Antwort. Super, dann bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Wir drei sagen Adieu und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tibbe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.